Liebe Freunde, ich habe mich jahrelang zu DDR-Zeiten davor gedrückt, über den Propheten Daniel zu predigen. Ich habe mir immer gesagt, wenn du darüber mal redest in der Öffentlichkeit, da ist es deine letzte Predigt, die du hältst, da geht's ab in den Knast. Aber im Jahr 1985 war ich dann doch so weit, ich habe es gemacht. Es war ja schon schwierig, schon alleine die Texte vorzulesen, die in der Bibel drinnen stehen. Also das werde ich euch ja morgen erklären, wo der Nebukadnezar so ein großes Denkmal errichtet hat, vor dem sie alle niederfallen mussten. Jeder Karl-Marx-Städter dachte natürlich an den Nischel. Und jedenfalls, da brannte die Luft damals, als ich das gepredigt habe, waren immerhin 3000 junge Leute jedes Mal da und eine Handvoll IMs. Also die haben damals auch alles mitgeschnitten, also das bin ich gewöhnt. Die haben nicht so eine Kamera aufstellen können, so weit sind sie damals nicht gegangen, aber die waren ja immer mit dabei. Na jedenfalls habe ich damals genau das erlebt, über das ich hier in dieser Woche auch predigen will. Gott hat der Stasi die Krallen und die Klappe zugehalten, dass die nicht an mich ran konnten. 16 Jahre später habe ich die gleichen Predigten gehalten. Da waren wir in der Freiheit, im Mission Camp in der Rhön, im Westen. Westlich erzogene junge Leute, ganz andere Herkunft, anderes soziales Milieu und so weiter. Aber es war die gleiche Aktualität. Es war noch deswegen besonders aktuell, weil da war eine Frau dabei, die Frau Asmon, die war als Kind im KZ. Und die hat dann als erwachsene Frau angefangen, diese Erlebnisse in Bildern darzustellen. Metergroße Bilder hatte die gemalt. Und die wusste nicht, dass ich über Daniel predige. Und ich wusste nicht, dass die Frau da ist. Aber wir traten zusammen auf. Also man hätte eigentlich denken können, das ist geplant gewesen. Ich habe dann über die Männer im feurigen Ofen und so weiter gepredigt. Und diese KZ-Bilder standen um mich rum. Und man sah das alles vor Augen, was Menschen gemacht haben. Andere Leute in den Ofen gesteckt und so weiter und so fort. Also, ob ich im Kommunismus gepredigt habe oder im Kapitalismus, das spielt überhaupt keine Rolle. Das Wort der Bibel ist jedes Mal aktuell und wir brauchen das nicht modernisieren und aufpeppen irgendwie, sondern das spricht in jede Generation und in jede Situation. Jetzt haben wir ja eine ganz andere Situation. Jetzt haben wir den 11. September hinter uns und eine Euro-Krise und eine Asylkrise und was weiß ich alles. Spielt alles keine Rolle. Es ist das Wort des ewigen, lebendigen Gottes und es ist deshalb aktuell. Ich erzähle euch die Geschichte von vier jungen Männern. Danny, Hansi, Micha und Atze. Natürlich stand bei denen im Ausweis nicht Danny und Hansi und so, sondern der volle Name. Also Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Aber den Ausweis hatte man denen gerade weggenommen. Und das kam so, das könnt ihr nachlesen in der Bibel im Alten Testament beim Propheten Daniel im Kapitel 1. Es war wieder mal Krieg. Also ihr seht schon daran, dass das voll aus dem Leben gegriffen ist. Denn seit es Menschen gibt, gibt es Krieg. Hat ja schon angefangen mit Kain und Abel, aber das erzähle ich euch heute nicht. Der absolute Höhepunkt dieser Kriegsgeschichte, die sich durch die Jahrtausende gezogen hat, ist der Zweite Weltkrieg gewesen mit ungefähr 50 Millionen Toten. Man sollte ja meinen, dass die Menschen nach so einem Zweiten Weltkrieg die Schnauze mal voll gehabt haben und das mal sein gelassen haben. Seit 1945 bis zum Jahre 2015, da hat es 223 Kriege gegeben. Mit Millionen Toten. Und was heute los ist, das wisst ihr ja. Es war also Krieg. Und Nebukadnezar, der König von Babel, der stand mit seinen Truppen vor Jerusalem. Und als er die Stadt eingenommen hatte, hat er sich ein paar Souvenirs mitgenommen. Wie das bei solchen Leuten eben üblich ist. Und zwar ließ er einen Teil der kostbaren Geräte aus dem Tempel mitgehen, die waren aus Gold und so. Aber mit so ein paar kunstvoll geschmiedeten Teppen und Schüsseln aus Gold begnügt sich so ein Typ wie der Nebukadnezar nicht. Einer wie der nimmt nicht nur Schätze aus dem Tempel, sondern der nimmt auch Schätze aus dem Volk Israel mit. Er nimmt die Jugend mit. Denn wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Nebukadnezar war einer der Ersten, der so gedacht hat. Und Hitler war einer der Letzten, der so gedacht hat. und wer heute immer noch so denkt, der ist der Hinterletzte. Denn obwohl Hitler die Jugend zwar hatte, hat er die Zukunft nicht gehabt. Das tausendjährige Reich, von dem er geträumt hat, das war nach 12 Jahren schon zu Ende. Und für uns heute ist das nur wie so ein böser Traum aus der fernen Vergangenheit. Genauso wie das babylonische Weltreich, das der Nebukadnezar geleitet hat, einer fernen Vergangenheit angehört. Aber in der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, im 6. Jahrhundert vor Christus, da war der Nebukadnezar noch dicke da mit der These, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Ich lese euch vor. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Palastvorsteher, er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm und edler Herkunft. Junge Männer. Die jungen Männer fordert er. Mädchen braucht er keine. Vom kriegstechnischen Standpunkt aus, da sind die Frauen ja bloß noch wichtig für die Nachwuchsproduktion vom Kanonenfutter. Erster Napoleon hat dann später den Satz gesagt, gebt mir die Mütter. Aber soweit war der Nebukadnezar noch nicht. Ihm genügen ein paar junge Leute, junge Männer, erstmal die Jungs. Und er beschränkt sich auf eine Auswahl, nämlich junge Männer, die keine Gebrechen hätten. Für gebrechliche junge Männer hat Nebukadnezar nichts übrig. Die können ja weder die Gasmaske tragen, noch die Handgranate schleudern. Die sind ja im Krieg zu nichts zu gebrauchen. Die laufen ja schon im Frieden unter Unkosten. Und darum suchen Leute, die Nachfolger von Nebu, auf der ganzen Welt Mittel und Wege heute, um zu verhindern, dass Behinderte überhaupt erst geboren werden. Und wenn die feststellen oder nur vermuten, dass ein Kind mit Behinderung zur Welt kommen könnte, dann versuchen sie das zu verhindern, dass es auf die Welt kommt, indem sie den Schwangerschaftsabbruch anordnen, empfehlen oder durchführen, also das Kind töten. Wenn aber das behinderte Kind nur doch zur Welt kommt, dann verhindern sie es möglichst unauffällig wieder loszuwerden. Es war wieder Adolf Hitler, der das in großem Stil betrieben hat. Die Nazis, die haben das Wort vom lebensunwerten Leben erfunden und haben die Behinderten deswegen vergast, eben weil sie Behinderte waren. Die Hiefrigen, die Gebrechlichen, die Behinderten, die haben in der Welt Nebukadnezars keine Chance. Wenn ich von Nebukadnezar spreche, da meine ich den babylonischen König aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Aber Nebukadnezar ist gleichzeitig ein Symbol für alle Jahrhunderte. Ein Symbol für alle Mächte, die die Jugend und die Juden und die Menschen und die Seelen, die das Leben überhaupt bedrohen. Nebukadnezar lebt unter uns. Der lebt in uns. Das ist nämlich der Geist dieser Welt. Das ist der Zeitgeist, der auch unser Denken mitbestimmt. Denn das Ideal der Jugend, die der Nebu im 6. Jahrhundert vor Christus hatte, das deckt sich peinlich genau mit dem Ideal von Jugend, das wir im 21. Jahrhundert haben. Nebukadnezar verlangte junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Das ist doch genau das Ideal von Jugend, das hinter aller Werbung von Kosmetik und Kader und Kaserne steckt. Schön muss es sein, die Jugend. Und die Begriffe schön und Jugend, die gehören ja zusammen. Genau wie die Begriffe hässlich und alt. Und noch die älteste Oma der Stadt wickelt sich einen flotten Schal um den Hals, um ein bisschen jünger zu wirken. Noch der älteste Papa der Stadt, der zwingt seine fette Bierwampe noch in den Jeans rein, um jugendlicher zu wirken. Jugendsein ist angesagt, auf Biegen und Brechen. Oder Platzen, muss man sagen. Auch für uns Rentner hat die Jugendmode noch ein großes Angebot. Na und die übrigen Merkmale, begabt, weise, klug, verständig, die sind doch selbstverständlich. für jedes Schulkind. So wollen wir sie doch haben, unsere Kinderchen. Und dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Die Frage ist ja nur, wozu der Nebo die Jugend so haben möchte. Was ist das Ziel seiner Erziehung? Das steht hier ganz klar am Schluss. Das ist so wichtig, dass es gleich zweimal dasteht, im Vers 4 und Vers 5. Nämlich, sie sollen fähig sein, dem König zu dienen. Königstreu muss die Jugend sein. Regierungstreu, staatstreu, linientreu, das ist die Hauptsache. Darauf läuft alles hinaus. Die Klappe halten und dem König dienen. Der Nebo muss sich auf die ergebenen Dienste seiner Untertanen verlassen können. Ich zitiere zum letzten Mal Hitler, weil der es auch an diesem Punkt so übertrieben hat. In meinen Ordensburgen, so hat er gesagt, in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Das Vorbild der Ordensburgen, in denen der Hitler die Jugend auf Bestie getrimmt hat, das hat Nebukadnezar geboten. Der hat dort für die jungen Leute gut gesorgt, unheimlich gut. Er bietet ihnen die besten Bildungschancen an, auch dann später die besten Posten. Und auch sonst wird an seinem Hof einiges gelaufen sein, was junge Leute interessiert. Mal ein Sommernachtsball, mal ein Jugendfestival, mal ein harter Spottertest oder auch ein Schützenfest. Jedenfalls lässt Nebo sich das etwas kosten, das Erziehungsziel zu erreichen. Das heißt, es handelt sich bei dieser Erziehung um eine Umerziehung. Er will Königskinder. Aber was er vor sich hat, das sind Gotteskinder. Die vier jungen Männer, das sind Juden. Also Menschen, die an Gott glauben. Und denen ist das erste Gebot in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und solche Gottesdiener zu Königsdienern umzufunktionieren, dazu ist Schulung nötig, Umschulung. Und das klappt ja nun nicht so von heute auf morgen. Deshalb stellt Nebu einen Plan auf, also einen Dreijahresplan. Und dieser Dreijahresplan, der enthält drei Schwerpunkte. Nebu weiß, dass der Mensch aus drei Teilen besteht, Leib, Seele und Geist. Und deshalb kümmert er sich um ihren Geist und bestimmt, was sie zu denken haben. Er kümmert sich um ihre Seelen. Er bestimmt, was sie zu glauben haben. Und er kümmert sich um ihren Leib, ihren Körper und bestimmt, was die zu essen haben. Nebus Erziehungsprogramm ist umfassend und total. Der erste Punkt der Umschulung ist die Umbenennung. Den Jungs wird also als erstes ihr Ausweis weggenommen. Also ihre Identität genommen. Das heißt, ihnen werden ihre Namen genommen und sie kriegen neue. Und er nannte Daniel Belsazar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Diese Umbenennung, das ist keine harmlose Spielerei und kein hirnrissischer Spleen. Da steckt System dahinter. In allen vier Namen kommt nämlich das hebräische Wort Gott vor. Daniel bedeutet Gott ist Richter, also Gotthard. Michael bedeutet, wer ist wie Gott, also Gottwald. Hanania bedeutet Güte Gottes, also Gottlieb. Und Asaja bedeutet Gott hilft, also Gott hilf. Nun stellt euch mal vor, die haben gerade Babi, also babylonische Staatskunde, und der Lehrer sagt, Gott helf, sei mal so lieb und hilf dem Gottlieb beim Abwischen vor der Tafel, damit er Gott hat verbessern kann, was der Gottwald falsch gemacht hat. Also solche frommen Namen, die sind natürlich in der Kaderschmiede Nebukadnezars vollkommen unmöglich. Das verhasste Wort Gott, das muss verschwinden. Die Erinnerung an die frommen Eltern, an die Gemeinde, an Gott überhaupt, muss weg. Was jetzt in die Köpfe der Jugendlichen rein muss, Das ist die Weltanschauung des Herrschers. Sie müssen sein Denken übernehmen. Und deshalb ist Punkt 2 des Dreijahresplanes, sie sollen in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichtet werden. Ein richtiger Diener muss die Sprache seines Herrn sprechen. Und nur so kann das Erziehungsziel, vor dem König zu dienen, wirklich erreicht werden. Und dann kommt der dritte Schwerpunkt, der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selber trank. Das war natürlich nobel, den Jungs das gleiche Futter zu geben, was der König speiste. Aber auch das hat seinen Haken. Denn von dem, was am Königshof gegessen und getrunken wurde, jedenfalls von Fleisch und Wein, da wurde ein Teil den Göttern geopfert. Und hier konnten die vier jungen Männer nicht mitmachen. Und um zu verstehen, warum das so ist, da gucken wir uns jetzt mal die vier ein bisschen näher an, vor allem den Daniel. Der Daniel war ein junger Mann, der an Gott glaubte. Und er wird gezwungen, in einer Welt zu leben, die ihn zu einem gottlosen Fürstenknecht erziehen will. Der Daniel ist ein junger Mann, der ein waches Gewissen hat. Und die Gewissenhaftigkeit dieses einen an einem bestimmten Punkt, die wird zur folgens- und segensreichen Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgründen. Der Daniel ist ein junger Mann, der weiß, im Glauben, da wird man sehr schnell schwach, wenn man keine Glaubensgenossen hat. Also sucht sich Daniel Freunde. Wie das so ist, er findet nicht viel. Hunderte, Tausende sind mit ihm in der Gefangenschaft, aber in einer Jugend, die bloß an der Flasche oder rumhängt, da gibt es eben nicht viele, die treu bleiben wollen. Er findet unter den 1000 Mitgefangenen nur 3, eben Hansi, Mischa und Atze. 4 von Tausenden, mehr nicht. Und diese 4 jungen Männer, die setzen sich zusammen und sagen sich, also wir würden ja lieber irgendwo anders leben. Wir sind ja schließlich hierher deportiert worden. Wir leben nun aber hier und Gott hat uns hierher gestellt. Und das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir Plakate malen mit der Aufschrift Nebu ist blöde oder sowas. Wir haben auch nicht die Aufgabe, irgendwelche Schriften zu drucken gegen die babylonischen Unterdrücker oder so. Wir haben diesem Staat zu gehorchen, ob wir es wollen oder nicht. Und wir müssen manches mitmachen, was uns nicht passt. Zum Beispiel das Schulungsprogramm, da können wir nicht einfach aussteigen. Wir müssen manches schlucken, was uns nicht schmeckt, ohne dass wir uns deswegen von Gott trennen müssten. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, da ist die Trennung von Gott vollzogen. Und deshalb, so sagen sich die 4, müssen wir eins machen. Wir müssen eine klare Grenze ziehen. Wir müssen entscheiden, wie weit können wir mitmachen hier in diesem Staat und wo ist die Grenze, wo wir dem König den Gehorsam verweigern müssen. Wo wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die 4 setzen sich also eine Grenze und sagen, bis dahin kann der König mit uns rechnen, ab da nicht mehr. Und mit dieser Grenzziehung tun sie etwas ganz Wichtiges. Die retten damit ihren Glauben. Viele Menschen haben ihren Glauben nicht verloren durch Zweifel oder durch Vernunftargumente oder sowas, sondern einfach durch Anpassung an die gottlose Umwelt. So ist das vielen Juden in Babel gegangen. Erst haben sie so ein bisschen mitgemacht, dann haben sie sich immer mehr angepasst. Dann kamen die Zweifel, dann kam der Unglaube, ob es überhaupt Gott gibt. Und dann haben sie eben ihren Glauben in die Ecke gestellt. Die 4 jungen Männer, die haben ihren Glauben gerettet, indem sie eine Grenze gezogen haben. Und zwar haben sie diese Grenze gezogen, wo es ums Essen und ums Trinken ging. Ich habe das schon erwähnt. Von dem Fleisch und dem Wein, den man am Königshof aß, da wurde ein Teil den Göttern geopfert und geweiht. Und nun hat Gott in der Bibel streng verboten, dass man bei solchen Opfern und Weihen mitmachen soll. Nicht mitmachen soll. Wenn die 4 da mitgemacht hätten, da hätte es so ausgesehen, als ob die auch an die babylonischen Götter glauben. Als wären sie auch überzeugt von der modernen Weltanschauung, die in Babylon herrschte. Denn jeder, der die dabei gesehen hätte, der hätte gesagt, nun guck mal, jetzt sind die auch umgefallen, sind die auch Nebuchadnezzar geworden. Aber Daniel, so steht in der Bibel hier, nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Er marschiert also zum obersten Küchenbullen, knallt die Haken zusammen, trägt ihm sein Problem vor, meldet gehorsamst, alle Zimmergenossen von Stube 15 haben was gegen Fleisch und Alkohol. Könnten wir nicht bitte schön auf Diät gesetzt werden? Und da steht da, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Küchenchef günstig und gnädig gesinnt war. Es steht mal in der Bibel, das Königsherz ist in der Hand Gottes wie Wasserbäche. Er lenkt, wohin er es will. Hier ist mal so ein Fall, wo Gott einen königlichen Beamten das Herz gelenkt hat, wie ein Wasserbach. Der drückt also ein Fettauge zu und genehmigt Wasser statt Wein. Allerdings hat er eine große Schiss, dass die Jugendfreunde ohne die königlichen Schnitzel vom Fleische fallen. Und so dünne sind sie so nicht mehr für die Regierungsebene geeignet, bloß für die Kreisebene. Also er selber fürchtet sich um sein Leben, wenn das rauskommt. Aber Daniel macht der Küchenschabe Mut und sagt, versuch's doch mal mit deinen Knechten, wenigstens 10 Tage. Und lass uns Gemüse essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Gut, die Gemüsedekade beginnt. Und nach 10 Tagen, da melden sich die 4 Vegetarier beim Küchenchef zur Kontrolle. Und siehe da, und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Also das ist keine Geschichte so als Werbung für alternative Werbung und Schulspeise mit Müsli und geschabten Möhren und sowas. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen. Also vor allem die viele Schweinefleischfresserei, die ist wirklich ungesund. Da bin ich mir mit Miss Piggy völlig einig. Das steht übrigens alles schon in der Bibel drin. Und wenn wir uns mehr nach den Vorschriften, auch nach den Ernährungsvorschriften der Bibel richten würden, würden wir viel gesünder leben. Es gäbe wirklich weniger kranke Menschen, wenn es mehr gottgehorsame Menschen gäbe. Merke, auch Fettbauch, Nier- und Gallenstein können die Folge von Gottlosigkeit sein. Aber in unserer Geschichte, da geht es ja nicht nur um die Gesundheit des Leibes, sondern vor allem um die Gesundheit der Seele. Wie es Jesus mal gesagt hat, der Mensch, der lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus Gottes Mund kommt. Du kannst doch noch so viel zu essen haben, wenn du unglücklich bist, da schmeckt es nicht, und wenn du mit schlechtem Gewissen isst, da bekommt es auch nicht. Der Daniel, der knabbert seine Radieschen mit einem guten Gewissen und einem dankbaren Herzen und einem Tischgebet und gedeiht prächtig dabei. Der fühlt sich wohl bei Milch und Kohl, obwohl das, was er isst, also Gemüse, in den Augen seiner Umwelt ja eine verachtete Speise ist. Wie viele unserer Kinder müssen sich gefallen lassen, dass ihnen verächtlich gesagt wird, na, was ihr da im Kindergottesdienst erzählt bekommt, das ist doch Kohl. Wie viele Jugendliche müssen sich gefallen lassen in der Schule, dass ihnen verächtlich gesagt wird, na, was die euch im Konfirmandenunterricht erzählen, das ist doch alles Käse. Wie viele Menschen müssen sich gefallen lassen, dass ihnen gesagt wird, ach, was die da in der Kirche euch erzählen, das ist doch alles überholter, kalter Kaffee. Von diesem abgestandenen Zeug, da kann doch kein Mensch leben. Um vorwärts zu kommen im Leben, da braucht man heutzutage einen ganz anderen Standpunkt. Das hören wir nun schon seit Nebus Zeiten. Aber seit Erschaffung der Welt ist das Wort Gottes der sicherste Standpunkt der Welt. Gott segnet alle, die gehorsam nach seinem Wort leben. Am Ende unseres Kapitels heißt es von den 4 jungen Männern, und der König fand sie in allen Sachen die sie als Zeichendeuter, nein, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott ist denen treu, die ihm treu sind. Und wenn du Gott die Treue hältst, dann lässt er dich auch nicht sitzen und im Regen stehen, sondern er wird dir genau das geben, was du brauchst. Wer nach Gottes Wort lebt, wird nicht verkohlt, sondern gesegnet. Dem Daniel gab Gott Freunde, Gesundheit, Verstand, Erfolg und einen guten Posten. Der hat als ein treuer Staatsdiener auf einem der höchsten Posten im Nebukadnezars Reich gelebt, zum Wohle des Babylonischen Reiches. Aber die oberste Autorität seines Lebens, das blieb das Wort Gottes. Zur DDR-Zeit, da haben es die Christen, vor allem die jungen Christen, ja besonders schwer gehabt. Und hatten es schwer, im Leben vorwärts zu kommen. In der Schule wurden sie erzogen, dass sie den Standpunkt eines überzeugten Sozialisten einnehmen sollten. Und wer da nicht mitmachte, hatte eben keine Chance. Ich hatte zum Beispiel 3 Töchter. Und die hatten, wie jeder junge Mensch, natürlich ihre Träume. Die wollten gerne Abitur machen oder was weiß ich, vielleicht studieren und so. Aber alle diese Träume sind zerplatzt. Die hatten zwar gute Zensuren, aber die hatten einen falschen Vater. Ich war Pfarrer. Politisch auf den falschen Standpunkt, falsche Ideologie, falschen Glauben. Und so ging es meinen Kindern. Die waren Christen, die gingen zur Christenlehre und eben nicht zur Jugendweihe. Und deshalb wurde denen schon im 8. Schuljahr gesagt, ihr fliegt am 10. Schuljahr sowieso aus der Schule raus. Da ist Schluss für euch, da gibt es weiter keine Bildung. Und so war es auch. Und der Traum von einer Bildung und einer Karriere war vorbei. Es gab allerdings, das muss ich korrekterweise dazu sagen, auch andere Töchter. Ich denke da besonders an eine, die damals im blauen Hemd immer rumlief, der Staatsjugend, und die ihre Karriere gemacht hat und in Moskau auch studiert hat. Also merkwürdige Karrieren sind das gewesen. Nee, das gab es das also auch. Meine Töchter jedenfalls, die machten keine Karriere. Die bekamen ja nicht mal eine Lehrstelle. Die konnten nur das werden, was die einzige Möglichkeit für Pfarrerstöchter war, nämlich Krankenschwester oder Pflegerin für hirngeschädigte Kinder, Kindergärtnerin. Und das haben meine Töchter gemacht. Und das machen die heute noch. Und sind dabei auch glücklich geworden. Die haben wegen ihres Glaubens alles Mögliche aufgeben müssen, aber sie sind durchgekommen. Und damals, da habe ich mit meinem Freund Jörg Svoboda ein Lied geschrieben. Das war im Jahre 1985 oder eher, mitten in der DDR-Zeit. Da war meine Jahreslosung: Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und da haben wir uns gesagt, wir schreiben jetzt ein Trostlied und ein Mutmachlied für die jungen Leute, die ihre Karriere und alles opfern, um Jesus nachzufolgen. Ihr müsst ja wissen, ein Lied für die Jahreslosung, das schreibt man eigentlich im Jahr vorher. Aber wir haben das Lied geschrieben, das war schon im März oder im April, ich weiß es nicht mehr. Das Jahr lief schon lange. Und da haben wir das Jahreslosungslied geschrieben. Damals gab es ja keine Möglichkeit, Noten zu drucken. Es gab auch kein ERF oder irgendwo, der das verbreitet hätte für uns. Aber dort, wo der Jörg gesungen hat und im Gottesdienst und wo der auftrat, dort verbreitete sich das. Und das lief durch die ganze DDR wie ein Lauffeuer. Es schwappte sogar im Westen über. Es war ein Trostlied für die jungen Christen, die, weil sie Jesus nachfolgen wollten, Nachteile in Kauf nahmen. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. So heißt es in dem Lied. Und so war das zur Zeit von Daniel. Und so war das in der Zeit der DDR. Und so ist es auch heute. Gott segnet alle die, die ihm die Treue halten und nach seinem Wort leben. Um nochmal auf den Satz zurückzukommen, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Das hat auch beim Nebu nicht geklappt. Es dauerte nämlich gar nicht lange. Da klappte das babylonische Weltreich zusammen. Es kam die nächste Großmacht, es kam der nächste Herrscher, der Kyros. Und der Nebu hatte abgegessen. Und am Schluss des Kapitels, Da heißt es, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrios. Das heißt nicht, und Nebukadnezar blieb. Und Daniel blieb.